Ich glaube, wir schneiden direkt jetzt den Beginn dieser Folge weg, weil wir voll Worris waren, wie der Saarländer sagt. Wir waren durch.
Voll. Aber gleichzeitig wissen wir ja, dass ihr uns liebt, wenn wir chaotisch sind. Also das glauben wir jetzt einfach mal, weil sonst wäre er ja nicht die 178.000 Folgen dran geblieben, die es schon mit uns gab. Da war ja genug Chaos vertreten. Aber diesmal ist schon extrem. Diesmal ist Next Level. Wir lassen es trotzdem drin. Vielleicht könnten wir deine Disse rausschneiden vom am Ende, wo du schon wieder mich für meine Unsportlichkeit hier so
disst. Passt auf. Ihr hört mal bis zum Ende und sagt mir, ob der Sport, den Freddy mir dann als, ja, das, ich mache Sport, angibt, wirklich nicht auch ein Diss verdient hat.
Antwortet dir keiner?
Nee.
Ist keiner deiner Meinung oder was, Kim? Ich höre ja gar keinen, der Ja schreit.
Ansonsten geht es bei uns in dieser Folge ums Kiffen. Ja, Cannabis darf unter gewissen Voraussetzungen jetzt legal konsumiert werden. Und wir wollen mal wissen, nützt uns das was für unser Diabetes-Management?
Und darüber sprechen wir natürlich auch mit einem Experten, der ganz fantastisch war, ein Diabetologe aus Bergisch Gladbach, den ihr diese Staffel häufiger bei uns hören werdet. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit für uns genommen hat, Dr. Payam Adjomant. So, der war super und wir waren, wie immer,
so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle erstmal, mein Name ist Freddy Schürheck, ich bin Typ-1-Diabetikerin.
Hallo, ich bin Kim Stoppert und habe Typ-2-Diabetes. Und irgendwie, diese Folge...
Wie wir uns gegenseitig so anschmunzeln, weil wir wissen, was jetzt passiert.
Ja, ich finde diese Folge, die verführt mich gerade dazu, diesen Song zu singen, weißt du? Ratatatatatatata. Wir kiffen.
Ratatatatatatata.
Wir kiffen. Von, ich glaube, eines der großen Machwerke von Stefan Raab.
Ja, stimmt. Und passend zur Cannabis-Legalisierung ist er ja dann auch wieder aufgetaucht.
Ja.
Zumindest in so einem 1. April-Video bei Instagram. Sektor, wir haben es ja, Sektor sag ich schon, um Gottes Willen, ich bin voll auf Arbeit.
Bist
ich
noch
muss
im Arbeitsmodus.
Ich muss gerade meine Mails ausmachen. Warte mal, aber irgendwer hat doch gerade hier E-Mails bekommen. Leute, was soll das denn? Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ach, wir wirken auch so, als hätten wir schon einen durchgezogen. Also, egal. Das wird auch alles, oh Gott, nicht rausgeschrieben. Also nochmal von vorne. Was wir jetzt machen werden, ist, wir ziehen das Thema durch, das wir schon angekündigt haben in der ersten Folge.
Wir ziehen einen durch, korrekt.
Die Cannabis-Legalisierung. Seit dem 1. April ist es legal, Cannabis in bestimmten Mengen zu konsumieren, mit sich zu führen, zu Hause anzubauen und so weiter. Ab 18 natürlich und auch nur, wenn niemand unter 18 neben dir steht. Also es gibt da einige Vorlagen, unter denen man das machen kann.
Da gucken wir gleich nochmal drauf, ne?
Ja, aber wir fragen uns vor allen Dingen, was macht das eigentlich mit unserem Diabetes?
Ja, kann ich das jetzt, weil ich hier 3 Joints am Tag drehe, sind meine Werte besser oder werden die Werte schlechter? Sollte ich das vielleicht gar nicht tun mit meinem Diabetes? Und welche Folgeerkrankungen? Die wirkt sich sogar vielleicht positiv. Also wie, guck mal, jetzt bin ich verwirrt. Super. Also als ob wir wirklich gekifft haben. Bei mir ist es die Stilldemenz. Sorry, aber ich habe da eine Ausrede.
Ich war eben leicht unterzuckert.
Also ihr wisst schon, welche Folgeerkrankung wird vielleicht sogar besser, wenn wir kiffen? Gucken wir drauf.
Wir gucken da drauf. So, das machen wir gleich. Erstmal gucken wir nochmal, was uns sonst so diabetesmäßig bewegt hat die letzten Tage. Ich habe ja tatsächlich jetzt so im ganzen Osterrausch, wir haben ja letzte Woche war Ostern mit Bergen an Süßigkeiten und ich habe es auch genossen ein bisschen. Und dann habe ich im Diabetesratgeber der Apothekenumschau, den wir euch ja regelmäßig immer ans Herz legen, unauffällig, ohne dass wir dafür Werbegeld bekommen, ich weiß gar nicht, ob die Werbeetat haben, habe ich eine Zahl gesehen, wo ich dann mich doch wieder ertappt gefühlt habe. Die Zahl des Monats in der Diabetes-Apothekenumschau ist 10.
Aha.
Weil bis zu 10 Lebensjahre können auch noch 40-Jährige gewinnen, die sich bisher sehr ungesund ernährt haben. Voraussetzung, sie stellen ihre Essgewohnheiten um, mehr Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, etwas Fisch und auf gar keinen Fall mehr Ostereier.
Ach so.
Also Schokolade.
Ach so.
Aber da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt.
Nee, ich habe so andere Sachen gegessen. Kennst du diese Schaumküsse in Eierform?
Ja.
Mit der weißen Schokolade und den bunten Kugelchen drin. Und die wollte ich mir schon, die lachten mich hier schon die ganze Zeit am Wochenende, in den ganzen Wochen vor Ostern immer an. Und das sind aber immer so 10er-Packungen. Und auch ich weiß, dass so eine 10er-Packung nicht die klügste Entscheidung war für mich. Aber dann war ich ja bei meiner Familie. Und da gibt's ja viele Mitesser. Also habe ich die 10er-Packung gekauft und habe tatsächlich auch ein paar gegessen. Die sind schon ganz lecker, reicht aber jetzt auch wieder für ein Jahr.
Ich habe diese kleinen, diese klitzekleinen Zuckereier auch gegessen jetzt über Ostern. Diese groß sind wie Tic Tacs.
Nee, die brauche ich nicht. Aber weißt du was? Macarons. Irgendeiner hatte so Macarons gekauft bei mir in der Familie. Und vor allen Dingen meine Mutter isst so zwei und sagt, Mensch, sind die mächtig. Ey, da hatte ich schon mindestens das doppelte Intus. Und die waren nicht mächtig, die waren lecker.
Ja, also ihr habt ja vielleicht auch die ein oder andere Sünde begangen während der Ostertage. Dann fühlt ihr euch jetzt vielleicht bei uns abgeholt. Aber wie gesagt, auch 40-Jährige können noch 10 Jahre des Lebens dazu gewinnen, wenn sie ab nach Ostern, dann sich nur noch total gesund ernähren.
Und falls es einen irritiert, ich weiß nicht, ob du das hörst, aber diese Mischung aus Katze und Taube, die da im Hintergrund gurrt, das ist meine Tochter. Die hat gerade sehr großen Redebedarf. Du vielleicht ein bisschen irritierend für einige.
Machst du auch dieses zuckerfrei bis 3 oder zuckerfrei bis 2 oder wie das heißt?
Nee, also das erste Jahr halt nicht, außer Fruchtzucker. Also ich meine, Obst solltest du schon geben. Ja, aber also ich würde meinem Kind jetzt eigentlich nicht vor dem ersten Geburtstag Kuchen geben. Hatte ich auch nicht vor, hat meine Tochter ja dann auf ihrem ersten Geburtstag selbst erledigt, indem sie überall Kuchen geschnorrt hat. Und ich es nicht mitgekriegt habe, weil ich in der Küche stand.
3 Torten
und später. Und habe ich das schon mal hier erzählt?
Nee.
Da kam halt einer, genau, als erstes kam, glaube ich, meine Schwiegermutter. Die sagte, Mensch, dein Kind, das ist so gut Käsekuchen. Und ich dachte, okay, gut, dann hat sie halt einmal von Käsekuchen probiert. Die ist eh viel zu dünn, ist okay. So, der Kinderarzt hatte uns ja schon angezählt, hat gesagt, wir müssen mehr Kalorien ins Kind. Dachte ich, okay, komm, an ihrem Geburtstag kann sie das mal machen. Ungefähr eine halbe Stunde später kam meine Mutter in die Küche und sagte, du, die sitzt da jetzt auf dem Schoß und isst den Käsekuchen. Und ich dachte, ja gut, komm, lass. Dann isst sie halt Käsekuchen, habe ich jetzt auch gecheckt. Dann kam mein Mann in die Küche und sagte, unsere Tochter, die isst Käsekuchen, wusstest du das? Und ich so, ja, du bist jetzt der Dritte, der mir erzählt, dass das Kind Käsekuchen probiert hat. Und mein Mann so, nee, die hat 3 Stücke Käsekuchen gegessen.
Oh,
immer mit jemand anderem. Ja, sie hat natürlich wahrscheinlich nicht den kompletten Stück Käsekuchen, aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Käsekuchen gegessen. Das war Gott sei Dank ein Diabetes-Käsekuchen, also da war nicht so viel Zucker drin, aber es war schon Zucker drin. Und jetzt ist sie wie ihr Vater der komplette Schokoladensuchti. Und das war schon ein paar Mal so, die Leute, die wollen ja dann auch dem Kind was Gutes tun und dann schenken die halt auch nur eine Kleinigkeit, also kleines Osterei zum Beispiel oder Schokolade. Und mein Kind, ich weiß nicht warum, weil ich verbiete der das nicht, also sie kriegt hin und wieder ja auch Schokolade, halt nicht in Massen, sondern in Maßen. Aber die ist dann so fixiert auf diese Leckerei, dass da geht nichts anderes mehr. Letztens waren wir irgendwo bei Freunden, die hatten Raclette noch vorbereitet und sie hat also ein kleines Schokoei stand auf dem Tisch. Und das Kind immer, Schokolade, Schokolade, ich brauche das, sagt sie jetzt immer, ich brauche das. Und sie hat nichts anderes gegessen und sie hat immer wieder angefangen, ich brauche das. Und ich so, boah.
Ja, aber ich erkenne mich da schon wieder in deiner Tochter.
Ja, der Abend fing erst wirklich an, als zumindest das erste Mal in diese Schokolade gebissen wurde.
Ja, ich kann es 1000% nachvollziehen.
Ja, und was passierte an Ostern? Sie war im Kreise ihrer Cousinen unterwegs, das sind relativ viele und die sind auch schon älter und die trinken auch mal wieder Limonade und wir waren im Zoo und sie saß im Bollerwagen neben der Verpflegungstüte und nachts ging es dann los. Ich habe Bauchschmerzen, aua, aua, aua. Ja, die hat sich so überfressen und die hat so viele Lebensmittel gegessen, die es hier bei uns nicht gibt oder die sie bei uns nicht isst und weil andere Kinder die am Karfreitag gegessen haben, dachte sie, ich muss die auch in mich reinstopfen, dass die halt wirklich Bauchschmerzen hatte und Samstag auch echt Probleme hatte mit dem Stuhlgang. Und es war echt schlimm. Ja, alles mal alle Verwandtenbesuche am Samstag auf so gut wie auf Eis gelegt, so damit bloß keiner den Stuhlgang dieses Kindes beeinflusst.
Du musst gerade dran denken, wir waren mal mit der Familie früher, als ich auch noch, also ich war ein bisschen kleiner, wir hatten aber noch eine Cousine dabei, die ganz klein war, waren wir alle zusammen im Zoo und sie hat die ganze Zeit, also wir haben natürlich auch im Zoo, ne, da isst sie ja Pommes und dann isst sie hier noch eine Waffe und dann gibt's da noch einen Softdrink und was weiß ich. Und dann hatten wir schon einiges in uns reingestopft und dann sagte sie irgendwann, sie hätte noch gerne Zuckerwatte. Nein, sagte mein Papa dann, nein, jetzt also keine Zuckerwatte mehr, jetzt sind wir auch durch mit allem. Und dann saß sie beim Auto und dann hat sie sich übergeben bei der Autofahrt und dann hat er nur gesagt, ja, das ist, weil du nichts Richtiges, Vernünftiges gegessen hast, hat mein Papa dann nur zu ihr gesagt. Und dann sagte sie eiskalt, ja, die Zuckerwatte durfte ich ja nicht essen.
Ja, aber das ist so Kinderlogik. So, ich brauche das, heißt das jetzt immer so.
Ich wollte ja eine Zuckerwatte essen, dann hätte ich jetzt auch Mini übergeben. Gut, okay, kommen wir kurz von diesen Themen. Hey, Wir haben ein Übelkeitsthema. Jetzt bräuchte man nur noch ein Durchfallthema und dann sind wir wieder bei unseren alten Traditionen.
Ja, bei uns gab es halt nur Verstopfung in der Windel, sorry. Bei uns war kein Durchfall. Bei uns
komm, ist ein Unruhm-Thema, zählt. Alte Tradition beibehalten. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieser heutigen Folge. Cannabis-Legalisierung. Also was macht Cannabiskonsum mit Menschen mit Diabetes?
Klären wir erstmal auf. Was dürft ihr denn jetzt eigentlich seit dem 1. April? Ihr dürft zu Hause 2 Pflänzchen Cannabis euch züchten und die ernten und das dann zu Hause konsumieren. Ihr dürft es auch mitführen bis zu einem bestimmten Gramm und ihr dürft es auch in der Öffentlichkeit konsumieren unter gewissen Voraussetzungen. So nicht so nah an Kindertagesstätten zum Beispiel, nicht tagsüber in einer Fußgängerzone dürft ihr nicht machen, aber zum Beispiel abends in einigen Fußgängerzonen, in einigen Bereichen dürft ihr das jetzt tun. Und wenn ihr nicht zu Hause selbst den braunen Daumen anlegt, dann dürft ihr, wenn ihr 18 seid, Mitglied einer Cannabis-Anbauvereinigung werden und dort wird dann gepflanzt und geerntet und dann dürft ihr das auch mit nach Hause nehmen und konsumieren. Was wir nicht dürfen in Deutschland, und damit unterscheiden wir uns stark von den Richtlinien in den Niederlanden, wir dürfen es nicht kaufen und wir dürfen es auch nicht verkaufen.
Aber wir dürfen die Pflanze an sich kaufen, wenn die Pflanze
Samen
an sich...
Samen darfst du kaufen.
Genau, zum Beispiel die Pflanze an sich momentan noch nicht im Bauhaus oder im Obi oder so verfügbar ist. Da habe ich neulich in Nachrichten gehört, dass die großen Baumärkte und Pflanzengeschäfte gesagt haben, nee, das ist uns noch zu kompliziert, weil nicht jeder darf die dann ja auch kaufen, sondern man muss ja 18 sein, man muss das kontrollieren können und so weiter. Und deswegen warten die dann noch, bis alle Auflagen irgendwie fertig sind und sie wissen, rentiert sich das für sie oder nicht.
Ja, und auch diese Cannabis-Anbauvereinigungen, da gibt es die ja auch noch nicht, weil da muss immer ein Suchtberater sein, der muss sich schulen lassen. Die Dinger dürfen nur an bestimmten Orten sein, die dürfen nicht beworben werden. Dann ist auch noch die Frage so, was ist das überhaupt für ein Verein, ja, wie kontrolliert man denn den Mitgliedsbeitrag und so weiter und so fort. Ist alles noch nicht raus, aber theoretisch dürft ihr es zumindest zu Hause schon haben und in einem gewissen Maß ernten.
Genau.
Was jetzt die Leute sagen, die dagegen sind, sagen, also ihr raucht, es muss euch klar sein, ihr raucht Dinge in eure Lunge rein. Das schädigt die Lunge. Studien sagen, dass Kiffen das Herzinfarktrisiko steigt, auch bei jüngeren Menschen. Experten schätzen, dass weltweit 10% der Cannabiskonsumenten ein gestörtes Konsumverhalten haben, also dass man auch davon eine gewisse Art von Sucht entwickeln kann. Und dass eine europaweite Studie zeigt, dass Konsumenten 3-mal so häufig psychotische Schübe hatten wie Menschen mit keinem Cannabiskonsum. Psychosestudien sind aber mit Vorsicht zu genießen, weil man weiß jetzt gar nicht, gibt es vielleicht Menschen, die eine genetische Veranlagung dazu haben oder gibt es die nicht. Führt etwas anderes, was vielleicht auch zum Cannabiskonsum führt, dazu, dass jetzt die Psychose sich entwickelt. Also die meisten Menschen, die Cannabis rauchen, entwickeln keine Psychose, aber es ist möglich.
Ja, also, aber ich finde es wichtig, dass wir trotzdem diese Dinge nennen. Ich hatte zum Beispiel jemanden bei mir damals auf der Schule, super Typ, hatte einen riesen Freundeskreis, mega engagierter Kerl, der auch sehr viel gekifft hat und tatsächlich irgendwann eine krasse Psychose entwickelt hat und jahrelang in Behandlung war und ich habe den irgendwie 5 Jahre später mal nochmal wieder getroffen. Der war überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Also das hatte mit dem damals richtig, richtig krass was gemacht. Natürlich, vielleicht lag es auch noch an anderen Begleitumständen oder so, aber Fakt ist, ich habe ihn kennengelernt als einen total lebenslustigen Menschen, voller Elan und mit einem Plan, was er vom Leben will. Und 5 Jahre später war er ein gebrochener Typ, wirklich, der echt richtig viel Scheiße hinter sich hatte. Und Suchtverhalten natürlich auch krasses Thema beim Thema Kiffen. Ich habe vor einem Jahr oder vor 2 für meinen Radiosender ein Interview geführt mit jemandem, der gesagt hat, dass er irgendwie seit 5 Jahren völlig antriebslos ist, weil er halt wirklich nur noch am Kiffen ist und dass er nicht will, dass diese Sucht so unterschätzt wird, so nach dem Motto, ja, fröhlich können wir jetzt alle mal einen durchziehen. Nee, es ist aber wie natürlich auch mit Alkohol oder auch mit anderen Dingen, man kann danach einfach krass süchtig werden und dann kann das auch einfach mal außer Kontrolle geraten und dann kann es schon mal sein, dass, wie er mir damals erzählte, er ein Doppelleben geführt hat, er seinen Freunden erzählt, na klar geht er noch an die Uni, na klar hat er sein Leben im Griff. In Wirklichkeit war er nur noch zu Hause und hat sich versteckt vor der Welt und hat gekifft.
Ich muss auch sagen, dass ich auch einen Mitschüler hatte, der war auch das blühende Leben und dann hat er immer mehr gekifft und es war richtig anstrengend mit dem. Wenn der seinen Stoff nicht hatte und der hat unfassbar viel gekifft. Und du hast mit denen abends irgendwo gesessen, der war ungenießbar, der war nicht ansprechbar, der hat andere Leute genervt, weil er wissen wollte, ob sie Kontakt zu seinem Dealer hatten. Dann hat er teilweise sich Geld geliehen und es nie wieder gezahlt, weil er alles in seinen Cannabiskonsum investiert hat. Muss aber sagen, die Geschichte ist positiv ausgegangen. Also der hat zwar sein Abi nicht geschafft, aber der hat sein Leben wirklich um 180 Grad gedreht, auch mit Hilfe seiner Eltern, nachdem eine Frau ihn verlassen hat. Und er so ein bisschen so, dadurch so auf die Fresse gefallen ist, dass der tatsächlich so eine komplette Detox-Tour zusammen mit seiner ganzen Familie gemacht hat und keinen Alkohol mehr getrunken hat, nicht mehr geraucht hat, nicht mehr gekifft hat. Und ja, also bei dem ist das positiv ausgegangen. Der ist jetzt easy peasy, also Respekt.
Voll gut. An dieser Stelle nochmal unser Hinweis. Wir werden, so wie jetzt ja gerade auch in dieser Folge natürlich in allen Dingen immer noch aus unserer eigenen Erfahrung oder eben aus der Erfahrung von unseren Freunden, Bekannten, wie auch immer, erzählen. Wir sind kein medizinisches oder geschultes Fachpersonal. Wenn ihr konkrete Fragen habt oder wenn ihr Dinge aus diesem Podcast mitnehmt, wo ihr denkt, das beeinflusst auch mein Diabetesmanagement oder mein Cannabiskonsum oder wie auch immer, sprecht nochmal mit euren Ärzten drüber. Die sind die Leute mit der wirklichen Ahnung. Wir sind nur die, die aus unserem Leben berichten.
Vielleicht mal aus meinem Leben zu berichten. ich kannte jemanden, der, oder kenne jemanden, der lange in den Niederlanden gelebt hat, mit Wohnsitz in den Niederlanden. Das heißt, da, wenn ich den besucht habe, ist man halt in einen Coffeeshop gegangen oder hat das Zeug da gekauft und ist halt in die Wohnung gegangen, hat es da legal konsumiert. Und ich muss sagen, Fressflashs sind real, Leute. Also das ist nicht so, dass du dann, du merkst das auch gar nicht, ne? Du bist schon ein bisschen beduselt und auf einmal denkst du so, was habe ich denn im Kühlschrank? Und dann machst du den Kühlschrank auf und du merkst nicht mehr, wie viel du isst. Also das ist ein irrer Appetit, den du auf einmal hast, auf keine Ahnung was, weiß ich nicht, so.
Aber auch Gemüse so oder nur auf die geilen Sachen?
Nein, nur auf die geilen Sachen. Ne? Chips waren es bei mir, also Chips auf jeden Fall. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache, man sagt ja immer, das ist nicht so gefährlich und so viel Alkohol. Leute, wenn ihr mal eine bestimmte Menge überschritten habt, ich sag mal so, man hätte mich, es gab eine Situation, da hättest du mich an eine Ziegelwand mit dem Gesicht Richtung Ziegel stellen können, hättest du mich eine Dreiviertelstunde später gefragt, wie war es? Ich hätte gesagt, ich habe mich super amüsiert.
Oh Gott.
Ich habe das nicht mehr so ganz hingekriegt, sage ich ganz ehrlich. Und in Amsterdam, wenn man mal drauf achtet, da gibt's so einige, die kommen aus diesen Läden raus und du denkst dir, ach du Also die sind nicht mehr Herr ihrer Lage, die sind auch käseweiß, da muss man ja manchmal auch, also Brechen, Schwindel, also die ganzen Nebenerkrankungen. Es ist halt nämlich nicht immer nur, ich kiffe und bin entspannt oder ich kiffe und lache, sondern ab und zu wird einem auch echt schlecht davon, weil man einfach übertrieben hat. So, ich war auf jeden Fall nicht mehr so, auch am nächsten Tag nicht mehr ganz so hell.
Also ich habe ja wirklich, ich habe ja null Erfahrungshorizont, damit habe ich ja gerade schon dreimal gesagt. Wobei das nicht so ganz stimmt, fällt mir gerade auf. Ich habe eine Zeit lang ja in Paris gewohnt und habe da so ein Praktikum gemacht bei einer Fernsehproduktionsfirma. Und in meiner WG hat ein Typ gewohnt, der wirklich Tag und Nacht gekifft hat. Und ich habe das gar nicht mehr gemerkt, dass ich dann auch die ganze Zeit den Geruch in der Nase hatte, weil es ja einfach immer so roch bei uns in der Wohnung. Und irgendwann hat mich mal eine Arbeitskollegin dann auf der Arbeit angesprochen, ob ich denn eigentlich immer so viel kiffen würde. Und dann habe ich nur gesagt, nee, hä, warum? Naja, du riechst immer so nach Gras. Wenn du auf die Arbeit kommst, das riecht man. Und das war mir dann so peinlich. Und ich wirklich so dachte, oh Gott, ey, ich bin wirklich so ein... Die Unschuld vom Lande, die hier scheinbar seit 2 Monaten jeden Tag reinkommt und jeder denkt, oh, der Freddy, die Deutsche, die einzige Deutsche, die hat schon wieder einen durchgezogen.
Nee, und es ist tatsächlich so, also ich könnte nicht in dem Beruf arbeiten, in dem ich jetzt arbeite, wenn ich immer so viel kiffen würde, weil ich finde, dass das, wenn du schnell kreativ sein musst, ne, also komm, hau mal eine Idee raus, also das blockiert mich einfach. Und dann habe ich auch, also wie gesagt, die Gelegenheiten, wo ich in den Niederlanden war, habe ich dann genutzt, aber jetzt ist natürlich hier, ich habe 2 Kinder, never ever würde ich jetzt kiffen, weil es reicht, also ich bin jetzt so schon müde, Leute, ich brauche nie noch müder sein. Ich muss nicht irgendwo an der Ziegelwand gelehnt stehen und mich mit der Ziegelwand unterhalten. Ich kann mich hier auch, ich habe gestern, einen Puppentisch gedeckt und habe meiner Tochter erklärt, dass sie die Pizza nicht in ihre Küchenmikrowelle legen soll und einen nassen Lappen drüber. Also weißt du, so, ich habe zu meinem Kind letztens gesagt, kannst du bitte aufhören, den Schablettenkäse zu streicheln. Ich brauche jetzt hier keine verrückten Drogen nehmen, das ist hier.
Ich find's gerade auch ein bisschen witzig. Weil ich mir gerade denke, die Dinge, die du deinem Kind erklärst, könnte man im Zweifel auch jemandem erklären, der gerade viel gekifft hat
genau,
und schon nicht mehr so viel mitbekommt.
Genau, so. Richtig. Ja. Die sind einfach wie kleine Besoffene, die beiden.
Nein. Nein, Herbert, du musst den Tablettenkäse jetzt nicht streicheln. Ist alles gut.
Kannst du bitte aufhören, mit der Gurke auf den Tisch rumzumalen? So soll ich was sagen. Also.
Könnte man wirklich ein Spiel draus machen. Zu wem hat man es gesagt? Kind oder Kiffer?
Genau, Kind oder Kiffer. Richtig. Ah, das ist ein gutes Quiz. Naja, auf jeden Fall brauche ich das jetzt nicht. Und um nochmal auf das Gesetz zu kommen, ich dürfte es auch gar nicht, weil wenn man diese drei Pflanzen anbaut zu Hause, dann muss man die tatsächlich so abriegeln, dass Kinder auf keinen Fall drankommen. Das ist mir schon viel zu kompliziert, Leute. Kinder können hier überall dran.
So, aber was macht jetzt eigentlich Cannabiskonsum mit unserem Diabetes? Das haben wir mal einen Diabetologen aus Bergisch Gladbach gefragt, Dr. Payam Adjomant. Und den werdet ihr diese Folge ein bisschen mehr kennenlernen, weil ihr ihn auch diese Staffel öfters bei uns hören werdet. Zum Glück. Aber jetzt hören wir erstmal rein, was er uns erzählt hat. Hallo erstmal in die Runde und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und das, obwohl du ja heute noch Praxistag hattest.
Immer klar, natürlich. Ich bin gerne da.
Das heißt, mit wie vielen Menschen mit Diabetes hast du heute dich schon ausgetauscht?
Da müsste ich überschlagen. Also es sind bestimmt über 50 gewesen heute.
Wow!
Sowohl 50? Typ 1 als auch Typ 2, ja, ja.
Boah. Aber also erkennt man auch jeden Patienten dann noch bei so vielen Patienten, die man hat und weiß dann, Mensch, das ist doch der, ne, hier so und das ist die Frau von dem oder ich könnte es mir gar nicht vorstellen, sich allein so viele Namen zu merken.
Ich meine, Namen ist eine andere Geschichte, aber man erkennt die ja vom Gesicht her und denkt, ah, okay, weil das Diabetes ist ja gerade so eine Sache, da man begleitet ja die Leute. Die kommen ja nicht wegen Husten, Schnupfen und dann sind die wieder weg, sondern man hat die ja jahrelang bei sich. Man wächst miteinander auf und das hat Höhen und Tiefen und das macht einfach Spaß. Da kennt man die Leute.
Was würdest du denn sagen? Was war denn für dich der Anlass, überhaupt in die Diabetologie zu gehen?
Der Anlass, also da muss ich sagen, das ist eine etwas längere Geschichte, um das kurz zu fassen. Mein alter Chef im Krankenhaus hat gesagt, wir müssten mal unsere Menschen mit Diabetes einfach mal besser behandeln, weil die haben oft keine Ahnung, auch wir Ärzte im Krankenhaus haben oft keine Ahnung von Diabetes, werden ins kalte Wasser geschmissen. Und dann hat er gesagt, mach mal einen Kurs, geh mal in ein anderes Krankenhaus, das auf Diabetes spezialisiert ist, hör dir das mal an und dann kommst du zurück und bietest hier dann unseren Patientinnen mit Diabetes einfach so eine Art Schulung. Und ich war in einem anderen Krankenhaus und habe so viel Spaß gehabt, weil man so viel bewegen kann, da bin ich dabei geblieben.
Es ist irre, weil das ist jetzt, du bist der zweite oder dritte Arzt, der sagt, dass der Vorgesetzte sozusagen sich so engagiert hat dafür, dass man dann einfach mitgemacht hat und da quasi hängen geblieben ist. Das haben wir schon von einer Kinderärztin gehört, die gesagt hat, dass dass auch ihr Chef so motiviert war. Also
hängt damit zusammen, dass die Diabetologie eine ganz neue, relativ neue Fachrichtung ist. Also so Facharzt für Diabetologie, das gab es, als ich angefangen habe, noch gar nicht. Ich war einer der Ersten, der in der Ärztekammer Nordrhein die Facharztprüfung für Diabetologie abgelegt hat. Und so alt bin ich nicht. Also insofern, es ist relativ neu. Das wurde oft belächelt von vielen Fachrichtungen. Typ 1, Typ 2, das wurde einfach so mal mitgemacht. Und man kann so viel bewegen. Das ist so spannend alles. Man kann die Menschen begleiten und das macht einfach Spaß.
Und das ist auch so wichtig, ne? Weil vor allen Dingen, ich mit meinem Typ 2 Diabetes kriege ja zum Beispiel super schwer einen Diabetologietermin, muss man auch sagen. Ne? Also vor allen Dingen, ja, also in der Gegend, wo ich war, habe ich echt etliche Leute abklappern müssen. Das war aber auch so, dass ich zu dem Zeitpunkt medikamentenfrei war und einfach nur mal so ein Gespräch haben wollte, ja, so und da war dann so, ja, aber was wollen Sie bei uns? Wir haben super viele Patienten und Sie sind diätisch eingestellt. Also gibt halt einfach Leute, die dann wichtiger sind.
Das ist absolut Kokolores, muss ich sagen. Also jeder weiß inzwischen auch, dass zu diesem Diabetes-Typ-2-Programm auch eine strukturierte Schulung dazugehört. Ob man jetzt Medikamente nimmt oder nicht, man muss doch erstmal wissen, was habe ich bloß? Sonst hat man doch nur Leidenwissen und googelt, Dr. Google ist dann da und dann kriegt man Ängste und das ist der Punkt. Und die Angehörigen sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht und das alles Laienwissen. Und für mich ist das Wichtigste, dass der Mensch mit Diabetes einfach weiß, was habe ich, was kann ich tun und auch den anderen, die nicht Diabetes haben, sagen, das darf ich machen. Ich weiß, was ich gerade tue.
Was ist denn mit Diabetes und Cannabis? Darf man als Diabetiker Cannabis konsumieren oder ist das irgendwie schlecht für die Werte? Hat das irgendwelche Wechselwirkungen?
Erstmal muss man unterscheiden, Typ 1 und Typ 2. Typ 1 ist ja insulinpflichtig von Anfang an und da wissen wir, dass Cannabis ja doch manchmal auch Übelkeit auslösen kann und Erbrechen. Da gibt es in Colorado, in den Staaten, ist Cannabis schon seit Jahren erlaubt. Und da gab es eine Studie an der Uni in Denver, da ist nicht repräsentativ, da wurden nur ungefähr 480 Menschen mit Typ-1-Diabetes befragt. Die, die Cannabis konsumiert haben, haben mehr eine Ketoazidose bekommen, sprich eine Komplikation doch des Typ-1-Diabetes, weil sie durch die Übelkeit und Erbrechen keine Nahrung zu sich nehmen konnten, entsprechend kein Insulin gespritzt haben und ja, so haben sie dann eine Ketoazidose bekommen. Bei Typ 2 wissen wir, dass Cannabis sogar vielleicht sogar etwas gut ist für den Diabetes, weil das Insulin
Okay.
stabilisiert. Aber da, auch da muss ich einschränkend sagen, die Studienlage ist noch nicht so, dass ich das definitiv sagen kann. Wir wissen, dass bei Typ 2 Cannabis eine Insulinsensitivierung durchführt, also auf jeden Fall vorhanden ist. Da muss man klar differenzieren, Typ 1 und Typ 2. Um auf deine Frage zurückzukommen, es ist genauso wie Rauchen und Alkohol. Man muss nur wissen, was man tut. Und Alkohol ist ja auch ein ganz großes Thema bei Typ 1 Diabetes oder insulinpflichtigem Diabetes überhaupt. Und das ist ja auch so ein Punkt, muss man ganz offen gerade Jugendliche ansprechen und fragen, wie sieht es aus mit Rauchen? Und jetzt gerade, wie sieht es aus mit Jointrauchen? Ja, und diese Frage muss man natürlich auch dann stellen, wenn dann Vertrauen da ist. Weil wir wissen ja auch selber, dass nicht alle volljährig sind, wenn der erste Joint geraucht wird. Man muss es nur offen ansprechen. Erlaubt, was soll ich dazu sagen? Das muss jeder für sich selber wissen. Ob es ist jetzt legal, sagen wir es mal so.
Gibt es auch Leuten, die das hel die Cannabis tatsächlich helfen kann? Weil wenn man das googelt, Cannabis und Diabetes, da kommen diese ganzen CBD-Öl-Spray-Hersteller und sagen, ah, super tolle Studien. Aber so wirklich medizinische Seiten, da fehlt es dann auch schwer. Oder die sind halt dann so, ich sag mal, verhalten, wie du gesagt hast, dass es ein paar Studien gibt, die halt nicht eindeutig sind. So.
Das ist ja sehr schwierig, Studien zu machen dazu. Also für eine richtige Studie brauchst du ja wirklich Vergleichspopulationen. Du musst entsprechend viele Menschen mit Typ 2 oder Typ 1 Diabetes haben, die dann behandelt werden. Und dafür, ich sag mal, einen Sponsor zu finden, der diese Studie durchführt, wird es sehr schwierig sein. Aber wir wissen aus zum Beispiel Krebstherapie, dass gerade CBT das ja dann auch so eine schmerzlösende Wirkung hat. Und gerade bei Typ 2 Diabetes oder Typ 1 Diabetes mit einer Neuropathie, sprich Nervenschädigung, wo gewisse Medikamente nicht helfen, auch da wissen wir, dass selbstverständlich da auch die Polyneuropathie damit gut behandelbar ist. Aber es gibt keine Studie, das muss man ganz klar sagen.
Hast du schon mal medizinisches Cannabis deshalb verschrieben?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wegen der Polyneuropathie habe ich das noch nicht verschrieben, weil ich persönlich finde, man kann das sehr gut chemisch behandeln mit Tabletten. Und da fehlt es mir auch persönlich an der Erfahrung, CBT zu verschreiben. Es ist auch nicht sehr einfach bis jetzt gewesen. Gerade für Neuropathie, es gab keine Indikation dafür. Bei Tumortherapie wissen wir ja. Oder bei einer chronischen Schmerztherapie, auch da wissen wir, dass Cannabis aus medizinischer Indikation zugelassen ist, auch verordnet wird. Aber zu einer Polyneuropathie bei Diabetes schwierig.
Also wir halten fest, das ist alles nicht so eindeutig und alles nicht so wirklich studienbelegbar. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr das mal schon mal ausprobiert habt, vor oder nach der Legalisierung. Da sind wir weder Henker noch Richter. Habt ihr Erfahrung gemacht mit euren Werten und dem Konsum? Dann könnt ihr uns das gerne schreiben an Typfrage der Podcast bei Instagram.
So, und während ihr das jetzt macht, machen wir zum Abschluss noch eine kleine Übung, Kim. Ich habe dich ja eben schon vorgewarnt. Nämlich für alle, die jetzt sagen, ja, aber Kiffen und so zum Entspannen, doch vielleicht eine Idee. Wie wäre es ansonsten mit Yoga? Auch das habe ich in der Diabetes-Apotheken-Umschau gelesen.
Der Diabetes-Ratgeber heißt er übrigens.
Mein Gott, unser Lieblingsmagazin.
Ich
Die werden sich
weiß.
schon nicht
Der ist bei
beschweren.
uns immer aus. Wenn ich hier in die Apotheke gehe und sage, haben Sie auch die Diabetes-Ausgabe, sagen die immer, nee, ist leider schon aus.
Ja, weil wir immer so viel Werbung dafür machen, dann greifen sich das immer schon alle direkt. Auf jeden Fall steht da drin, dass gerade ältere Menschen mit Diabetes, vor allen Dingen mit Typ-2-Diabetes, gerne Yoga machen sollten. Laut einer Studie aus Indien kann es den Abbau kognitiver Fähigkeiten bei Menschen mit Typ 2 verlangsamen. Das heißt, man bleibt geistig fitter. So, Kim. Und ja, wir sind jetzt noch nicht unbedingt in dem Alter der Personen, die hier neben diesem Artikel bildlich abgedruckt sind. Die sind vielleicht dann doch schon mal ein paar Montage älter als wir. Trotzdem machen wir jetzt mal eine Übung. Ich finde es auch schön. Kim räumt gerade schon alles Mögliche hinter sich weg.
Aber man kann das im Sitzen machen?
Doch, die erste Übung kann man auch im Sitzen machen. Und zwar setzen wir uns so, dass beide Füße voll auf dem Boden stehen.
Das kann
legen
ich.
Unsere Hände auf die Knie, beide.
Kann ich.
Und gucken einfach mal runter.
Wohin denn?
Gucken runter und machen so einen Buckel. Und dann Buckel. Gucken wir geradeaus und machen uns wieder gerade.
Ah, und dann machen wir wieder Buckel. Nennt sich übrigens, kann man auch im Vierfüßler machen, nennt sich Katze-Kuh dann.
Der Buckel ist
Katze-Kuh.
Katze. Und das nach vorne ist die Kuh.
Kuh. Katze, Kuh, auch da wieder. Willst du dich wie eine Katze oder wie eine Kuh fühlen? Brauchst nicht kiffen, kannst auch Yoga machen. So, das war jetzt schon mal sehr schön. Und dann noch die zweite Übung zur Entspannung. Wir stellen uns neben unseren Stuhl, Kimi.
Okay.
Stuhl mal so links neben dich stellen.
Links, wo ist und links?
Hand, genau, und dann die linke Hand drauflegen. Und die rechte Hand machen wir nach oben und den Arm auch nach oben, strecken den so ganz durch.
Oh.
Die Beine sind ein bisschen breitbeinig. Und dann, ohne die Hüfte zu bewegen, lehnen wir uns links rüber. Wie beim Stretchen. Ich finde es schön, dass wir das beide gerade durchziehen. Ich mache mal kurz für euch, für die Community, ein kleines Bild.
Mein Lippensoldat geknackt.
Achso, das Gute ist, es läuft ja eh ein Video. Wir posten euch auf jeden Fall hinter dieses Video. Kim, fühlst du dich schon entspannt?
Machst du denn eigentlich momentan Sport, Freddy?
Kim, ich fahre E-Scooter und zudem muss ich
das ist kein Sport, Freddy!
Und zudem muss ich ja erstmal hinlaufen. Manchmal ist er 500 Meter entfernt. Das ist ja quasi Walk-in.
Du wohnst in Köln. Das ist doch mehr E-Scooter als Hundekacke auf dem Gehweg, oder?
Schlimm ist erst, wenn die Mischung kommt. Das ist dann schon mal. Das kann schon mal daneben gehen. Nächste Folge gucken wir auf Timur.
Mhm.
Geil, wir haben Timur Orus, unseren Hockey-Weltmeister, der letztes Jahr in Indien die Hockey-Weltmeisterschaft gewonnen hat mit seiner Mannschaft. Den haben wir für euch schon kennengelernt. Der hat mich auch schon gesehen auf dem E-Scooter neulich in Köln. Da meinte er nämlich, als ich ihn jetzt angefragt habe zum Interview, meinte er nur so, ja, mache ich mit dir, aber nur, wenn du mich das nächste Mal grüßt, wenn du auf dem E-Scooter unterwegs bist. Er sagte dann auch nur, er meinte doch von wegen, du bist eigentlich so ein Fröhliche. Und auf einmal hast du so ernst geguckt auf dem Scooter. Ja, das war halt...
Weil es so anstrengend war.
Also das hört ihr nächste Woche. Macht's gut, habt eine schöne Woche und wir hören uns.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.